das passt.
Auf geht's in die Big Show 581 mit Fußball. Zum einen nach langer Zeit mal wieder dabei, Alexi Menüsch von der L'Équipe von DAZN. Grüß dich, Alexi.
Guten Morgen zusammen.
Und nicht in Zagreb, ich habe ihn nach Zagreb verfragt, ich weiß gar nicht warum, aber in Belgrad erwischen wir den großen Thomas Wagner. Thomas, warum?
Ja, weil das weiße Ballett heute in seinem natürlichen Habitat auftanzt, in Europa. Conference League. Ja, da bin ich natürlich vor Ort.
Ich finde es ja toll, dass sich Steffen Baumgart, ich weiß gar nicht, worüber er sich echauffiert hat, dass das eigentlich viel zu hoch gehängt wird, die Nations League. Und dann spielt der erste FC Köln teilweise gegen Mannschaften, wo man wirklich nachschauen muss, wo kommen die her. Macht es für dich einen Unterschied, Europa League oder Conference League, Thomas? Oder ist das eh alles eine Nudel, ein Teig, wie der Österreicher gern sagt?
Nein, das macht für mich schon einen großen Unterschied. Ich will die Begeisterung überhaupt nicht runterkochen, weil es natürlich für den FC ein großer Erfolg war, überhaupt sich letztes Jahr für Europa zu qualifizieren. Aber ich habe das, glaube ich, hier schon mal an dieser Stelle auch gesagt, ich habe es damals nicht verstanden, diesen Platzsturm nach einer Niederlage gegen Wolfsburg, weil damit hatte man die Europa League verspielt. Und wenn ich mir die Europa League anschaue, eine Gruppe zum Beispiel von Freiburg mit Olympiakos und Nantes, das ist schon ein anderer Fußball. Also ich sage, Slovacko hat unteres Zweitliganiveau, Partizan auch nicht viel mehr. Die waren nach 60 Minuten im Hinspiel stehend K.O. Allerdings Partizan heute Abend, ich denke schon, das wird so dieser typische Balkan-Hexenkessel. Also das wird nicht ganz einfach. Und Steffen Baumgart, ich finde, dass er überragende Arbeit in Köln leistet. Aber das war mir letzte Woche auch ein bisschen zu dünnhäutig, denn Journalisten dürfen schon auch mal fragen, ob 7 Wechsel vielleicht zu viel waren, auch wenn er eine schwierige personelle Situation hat. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, was in Köln los ist, wenn sie mal 4 oder 5 Mal am Stück verlieren. Das, glaube ich, kennt Steffen Baumgart noch gar nicht. Also gestern war er gut gelaunt beim Abschlusstraining. Ich glaube, das würde ihm, also ich finde ihn eh super, aber das würde ihm ganz gut zu Gesicht stehen, wenn er da auch bei Kritik nicht zu dünnhäutig wäre.
Meine, Alexi gleich, aber meine Belgrad-Erfahrung ist folgende. 1991 hat sich Carlo Spende, ein Kroate, damals gab es ja Jugoslawien noch, Carlo Spende, ein Kroate, hat gesagt, pass mal auf, Burschen, ich habe 4 Karten für Roter Stern Belgrad gegen den FC Bayern München. Wir fahren jetzt da runter nach Belgrad. So, dann sind wir nach Belgrad gefahren. Carlo, ich und noch 2 Kumpels. Und natürlich, Carlo konnte Serbokroatisch sprechen. Ich keinen Deut, meine Kumpels auch nicht. Und dann sind wir in der Stadt, fahren ins Auto rein mit einem alten Fiat, Modell habe ich vergessen, wurscht, fahren mit einem alten Fiat rein. Carlo weiß nicht, wo das Stadion ist. Springt aus dem Auto raus, klopft dem Taxifahrer an die Scheibe, sagt, wo ist das Stadion? Kannst du uns hinfahren? Und der Taxifahrer sagt nur, ja, kann ich machen, aber nur, wenn sich einer von euch in mein Auto reinsetzt. Muss also ich nach vorne laufen, spreche kein Wort, habe ohnehin schon Angst gehabt, wie immer in fremden Ländern. Und dann sind wir dorthin gefahren und Alexi wird sich erinnern können, damals gab es ein ganz, ganz komisches Eigentor von Klaus Augenthaler, glaube ich, in der allerletzten Minute. Wir sind im serbischen Sektor gestanden, ganz oben, haben keinen Mucks gesagt, 90 Minuten lang, aber es war, wie man merkt, immer noch unvergesslich. Kannst du dich an dieses Spiel erinnern, Alexi? Ich glaube, es ist 2-2 ausgegangen. Bin mir sehr, sehr sicher.
Aber welche Sportart war das?
Ja, genau, stimmt. Okay, gut, Alexi ist...
aber es war, wenn ich das nur sagen darf, es war ein Eigentor von Augenthal, aber es war ein Fehler von Raimund Aumann, der diesen Ball einfach ganz locker bevor...
Ja. Ja, okay. Haben wir eben überschätzt. Also das hat er sich auch nicht auf die Kappe genommen, aber das war natürlich ein Riesenbock von Augenthaler, aber den muss eigentlich Aumann, den hätte sogar Kevin Trapp gehabt, also wie schon mal heißen.
Sehen Sie, da erinnern sich dann doch wieder alle dran, wenn es soweit ist. Alexi, warum sollte man sich an das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende um 18.30 Uhr am Samstag BVB gegen Bayern erinnern? Ich habe einen sehr grantigen Julian Nagelsmann in Erinnerung, weil er eben kein Trainertalent mehr sein möchte oder doch. Aber ich habe das Spiel sehr unterhaltsam gefunden, hätte nicht erwartet, dass es noch diese Wendung nimmt. Wie hast du es gesehen?
Das habe ich schon längst vergessen, weil es gab seitdem Champions League und dann am Wochenende gibt es wieder 2 absolute Top-Spiele am Sonntag. Wahrscheinlich der heißeste Sonntag in Europas Fußball, ja, mit 2 Klassikos dazu. Aber ja, habe ich schon längst vergessen. 1-1 auswärts ist ein guter Punkt und Bayern wird Herbstmeister in 3 Wochen.
Das ist mir zu wenig. Thomas, hast du das Topspiel mitverfolgt? Ist die Kritik berechtigt, die Nagelsmann ein kleines bisschen bekommt für seine Wechsel?
Ja gut, das grundsätzliche Problem ist ja, es ist ungewohnt, dass eine Bayern-Mannschaft ein 2:0 verspielt bei einem ersatzgeschwächten Gegner. Denn Dortmund haben Kobel, Reus und Haller gefehlt. Das sind für mich Unterschiedsspieler. Ansonsten hat Dortmund nicht mehr so viele, von Bellingham vielleicht mal abgesehen. Und es geht ja nicht nur um dieses Tor von Modest in der letzten Minute und die Frage, hätte Bellingham vom Platz gemusst oder nicht. Es geht darum, dass die Bayern in den letzten 10 Minuten überhaupt keine Souveränität mehr gezeigt haben, was man gar nicht von ihnen kennt. Das war ja ein total wildes Spiel. Der Torwart vom BVB lief 2 Minuten im gegnerischen Strafraum rum. Mhm. Die Bayern kamen noch nicht mal in die Nähe aufs leere Tor, das Tor zu machen. So, und das Zweite ist die Frage, hat Julian Nagelsmann Teile der Kabine verloren oder noch nicht? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Dass jetzt alle aus der Ecke kommen und sagen, ja, er ist ein Trainertalent. Wenn du die Zahlen siehst, ist er der zweiterfahrenste Trainer der Bundesliga eigentlich. Natürlich ist er immer noch ein junger Mann. Aber ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass sich der ein oder andere daran stört, dass er mit einem Skateboard in die Tiefgarage fährt, dass er mit einem Klamottenstil cool sein möchte, dann muss man natürlich auch sagen, seine private Situation, er ist mit der ehemaligen oder mit der Kollegin von der Bild-Zeitung zusammen, dann ist auch immer die Frage, da fragt sich natürlich die Kabine schon, hat der letztes Jahr vielleicht auch der mal irgendwann was gesteckt? Das sind alles so Punkte, er ist ja immer noch jung, Julian Nagelsmann, auch sich bewusst sein muss, als Bayern-Trainer bist du einer der 10 wichtigsten Menschen Deutschlands gefühlt. So, und ich glaube, das ist grundsätzlich die Sache. Und in der Champions League liefert er, aber in der Bundesliga sind natürlich 1 Sieg aus 6 Spielen einfach zu wenig. Punkt. Und da darf er sich nicht mehr so viel erlauben. Und vor allen Dingen ist die Frage, hat er noch die Führungsspieler um sich herum? Hat er mit denen so viel Kommunikation? Das sind, glaube ich, die Themen bei den Bayern.
Alexi, wie siehst du das? Hat er die Führungsspieler noch? Wer sind die Führungsspieler? Kimmich, Müller, Neuer?
Bei den Bayern gibt es definitiv Führungsspieler wie Kimmich, Neuer und Müller, aber ich habe das Gefühl, dass alle drei mit sich beschäftigt sind, beziehungsweise nicht fit wirken. Neuer ist immer wieder verletzt, ist auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht spielt auch in seinem Kopf, dass die WM ansteht und dass er da, jedenfalls spätestens da, topfit sein muss, dass da ein gewisser Druck vorhanden ist. Auch bei Müller, es wird seine letzte WM sein, gestern in der ersten Halbzeit in diesen ausgewechselt, weil er noch nicht fit war. Und Kimmich interpretiert seine Rolle zu offensiv in meinen Augen, so dass es bei den Bayern weder Kimmich noch Goretzka als Sechser agieren und dass es kein typischer Sechser bei den Bayern gibt, nicht mal Gravenberch, der auch relativ offensiv ausgerichtet ist. Und das kann zum Problem werden dauerhaft für die Bayern. Und ob diese drei genannten Führungsspieler hinter Nagelsmann sind, ist natürlich auch fraglich. Die Punktezahl von Nagelsmann ist sogar noch schlechter als die von Ancelotti und Niko Kovac bisher in der Bundesliga. Und da muss wirklich eine Siegesserie wieder her bis zur baldigen Winterpause. Aber es stehen noch wichtige und schwere Spiele an. Jetzt gegen Freiburg, dann nach Hoffenheim. Dann kann es ein bisschen einfacher werden mit Hertha, Schalke, Werder. Aber trotzdem muss sogar in diesen 5 Spielen die maximale Punktezahl und dann herrscht wieder Ruhe in der Selbener. Aber ansonsten könnte es wirklich, wie gesagt, noch unruhig werden, während die Nationalspieler in Katar weilen.
So, Thomas, aber was heißt das für die Bundesliga? Es kann ja niemand, letzte Woche war Kai Dittmann hier zu Gast, hat heruntererzählt, wer alles nicht Meister werden kann. Und dann sind wir doch wieder bei den Bayern gewesen. Ist das jetzt wieder, manchmal gab es das ja schon, dass Dortmund, glaube ich, 9 Punkte sogar vorne war im Herbst. Jetzt sind es ja nicht mal so viele Punkte. Union Berlin wird nicht deutscher Meister werden, Freiburg auch nicht. Oder eben doch in diesem Jahr die Chance für irgendeine andere Mannschaft. Dortmund war jetzt auch nicht so toll, fand ich am letzten Samstag.
Ich fand Dortmund völlig okay letzte Woche mit diesen Spielern. Ich habe mich während der Übertragung gefragt, das habe ich auch am Sonntag im Doppelpass gesagt, welche Spieler von Borussia Dortmund hätte denn eine Chance, in der Anfangsformation der Bayern zu stehen? Dann habe ich gesagt, Bellingham und ein Verteidiger für Upamecano. Also wir reden immer so, als wenn Dortmund der Herausforderer ist, aber da ist natürlich schon ein eklatanter Unterschied im Etat und in dem, was die Spieler auch leisten können. Ich kann mich erinnern, dass am Schluss alles an Lucien Favre kritisiert wurde. Der war das übrigens, der 9 Punkte Vorsprung hatte. Zum Winter waren es noch 6. Da haben die Bayern aber in der Rückrunde 14 Spiele gewonnen und nur 1 verloren. Das gehört auch zur Wahrheit. Und man war 2 Punkte dahinter. Und es gibt immer die Frage nach der Mentalität unter Favre, unter Rose. Und wenn ich Dortmund und Terzic angucke, die Niederlagen gegen Werder und Köln, das ist genau der alte BVB, der in diesen Spielen die Chance weggeworfen hat. So, also Leverkusen und Leipzig brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Dortmund ist der natürliche Herausforderer, man ist punktgleich. Wenn du punktgleich oder in der Nähe Schlagdistanz bei der WM gehst, in die Pause, dann glaube ich, wäre was drin, weil die Bayern-Spieler natürlich bei der Nationalmannschaft wirklich extrem gefordert werden bei der WM. Wahrscheinlich noch mehr als die Dortmunder Spieler. Ich fände es natürlich geil, wenn Freiburg oder Union bis zum Schluss oben bleiben würden. So eine Art Leicester oder sowas. Hm. Aber spricht leider ganz vieles dafür, dass am Ende den Bayern eine absolut durchschnittliche Performance reicht, um wieder deutscher Meister zu werden und es mich wieder einfach nur langweilen wird.
Aber Alexi, muss man wirklich den Haken an Leipzig zum Beispiel schon dran machen, die zwar scheiße gespielt haben bis jetzt, aber eigentlich gar nicht so viele Punkte hinter den Bayern sind?
Was meinst du gerade?
Leipzig.
Ja.
Spielen nicht so toll, aber haben einen geilen Kader in der Bundesliga, das muss man schon sagen.
Eine ewige Leipzig-Fan.
Ja, naja, schon, ja. Wenn ich sehe, was das für eine Mannschaft ist.
Wenn man sich die Kader von Leipzig und Leverkusen, dann ist es auf dem Papier nicht schlechter als den von Dortmund, muss man ganz klar sagen. Nur da Leverkusen braucht man gar nicht mehr zu reden, nach der gestrigen Vorstellung. Leipzig, weiß nicht, ich hätte schon gedacht, dass sie auch eine gewisse Siegesserie starten und in Mainz die 3 Punkte holen, aber die holen wieder nur einen Punkt. Spielen eigentlich wie in der Hinrunde in der Vorsaison, also da sehe ich keinen Fortschritt. Und die sind auch in der Champions League noch nicht durch, wird schwer genug noch. Und ich weiß nicht, ob Marco Rose der richtige Trainer ist, der versagt hat in Dortmund und in Gladbach. Und deswegen gibt es schon gewisse Zweifel, ob Leipzig überhaupt in Dortmund, was denn?
Also ich weiß nicht, hat Marco Rose wirklich in Dortmund versagt, Alexi?
Ja, bin ich vollkommen bei Alexi. Also versagt ist natürlich ein hartes Wort, aber was hat er denn erreicht?
Ja,
in allen Pokalwettbewerben jämmerlich rausgeschieden und zweiter in der Bundesliga. Also da kann man, selbst wenn man jetzt Polemik rauslässt, kann man für das Ganze maximal die Note 4 oder 4,5 geben. Da bin ich aber schon bei Alexi. Vielleicht ist versagt so hart, aber geliefert hat er auf keinen Fall.
Ja, bei dem Budget und bei dieser Kaderqualität ist es ganz klar, hat er ganz klar versagt. Und damals auch in Gladbach, nicht zu vergessen, in der Europa League zu Hause, gegen die Lieblingsmannschaft von Jens Wolfsberg 0-4 verloren zum Beispiel. Also total überschätzte Trennung, da bin ich gespannt.
Alexi, da gehört nur dazu, er hat sie ja auch in die K.O.-Runde der Champions League gebracht. Im ersten Jahr war das schon okay. Ich glaube, das darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber mit seinem weggeworfenen Derby, mit 7 Wechseln gegen Köln, mit 10 Niederlagen nachher am Schluss, im zweiten Jahr Katastrophe.
Genau. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, wie es in Leipzig laufen wird. Bisher geht es so lala, hat einigermaßen die Mannschaft stabilisiert, aber ich habe die Körpersprache von Nkunku am Dienstag gesehen, weiß nicht, also seit dem Sommer. Unter Tedesco war er unglücklich, aber jetzt unter Rose sehe ich auch keinen Fortschritt. Er wirkt nicht glücklich. In seinen Aktionen geht's noch, er liefert nach wie vor, aber in seiner Körpersprache, die macht mir ein bisschen Sorge. Und die nächsten Wochen werden sehr wichtig für Leipzig, also die müssen auch den Anschluss nicht verpassen an der Bundesliga Spitze, weil Union und Leipzig und Freiburg liefern nach wie vor. Leipzigs Ziel, Priorität ist natürlich wieder die Champions League Qualifikation und die wird noch schwerer sein zu erreichen als letzte Saison, weil Union und Freiburg deutlich stabiler geworden sind, erfahrener und sogar die Europapokalstrapazen bisher sehr gut meistern.
Warum ist Nkunku auch aus französischer Sicht, wird er im Winter schon zu Chelsea gehen? Warum ist er nicht im Sommer weggegangen, Alexi? Denkst du, er hat keine Angebote gehabt oder einfach halt nur Angebote, die jetzt nicht ganz so sexy waren?
Ich glaube, dass er es für sich selber entschieden hat, ist so riskant jetzt zu wechseln, weil stell dir vor, er geht zu Chelsea, dann hätte er den Eigentümer Wechsel gegeben jetzt im Sommer dazu und einen Trainerwechsel und wäre vielleicht doch gesetzt, aber die Konkurrenz ist deutlich größer als bei Chelsea und dann wäre sein Platz im Kader der französischen Nationalmannschaft in Gefahr gewesen, weil er ist noch nicht sicher, dass er mitfährt heute, weil Ousmane Dembélé liefert wieder richtig, Coman ist auch gesetzt, dann hast du dazu die Weltmeister von 2018 mit Mbappé, Griezmann, Giroud plus Benzema, der nächste Woche Ballon d'Or wird, dann ist es schwierig, einen Platz zu finden und vielleicht macht es auch ihm ein bisschen Angst, wenn ich jetzt den Verein wechsle, werde ich nicht bei der WM sein, wenn ich in Leipzig ja, auf Kontinuität setze, dann sind meine Chancen größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mitten der Saison den Verein verlässt. Das ist nicht eigentlich Minslav-like, aber wenn Leipzig die Champions League K.O.-Runde verpassen sollte, was nach wie vor möglich ist, dann könnte ja schon sein, dass er auf den Tisch haut und dann auch die Frage, wer hält für eine schöne Summe.
Kurze Pause mit Alexia und mit Thomas.